Herzlich willkommen zum SRF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die ein Herz hat für besondere Kommissäre, Susanne Jansson.
Hallo Wolfram, mein besonderer Kommissär.
Hunkeler.
Ich weiß zwar nicht. Der Peter Hunkeler, ja.
Doch, also natürlich. Ich finde den schon besonders.
Ist jetzt ja, absolut. Ich habe gedacht, du redest über dich.
Nein, ich bin doch kein besonderer Kommissär, ich bin einfach nur
Eben, das wollte ich jetzt ja nur richtig stellen. Nein, ich liebe den Hunkeler, ich mag ihn wirklich. Ich muss ja gestehen, ich habe alle vier Teile am Stück gehört, an einem sehr verregneten Nachmittag. Ui. Und es war, ich habe auch angefangen dabei zu trinken, weil der Hunkeler so viel über Wein und gutes Essen spricht, dass mich das wahnsinnig animiert und ich auch in diese Stimmung kommen wollte. Nicht, dass er sich so betrinkt, aber er weiß, dass die guten Seiten, die Gaumenfreuden zu schätzen. Und das hat mich sehr angesprochen. Und dann kann man sich so reinlegen und mittreiben lassen.
Klingt nach einem ziemlich guten synästhetischen Erlebnis auf allen Empfindungsebenen.
Ja, und was mir auch gefällt, wir sind ja noch gar nicht irgendwie, er ist ja ein Basler Kommissar, aber wir sind ja gar nicht so in diesem Stadtbetrieb, sondern wirklich im Umland und diesen kleinen Ortschaften und Ausflug hier, einen Ausflug dorthin und in den Schwarzwald und ins Elsass. Und ich glaube ja aber, auch in dem Wissen aller vier Teile, dass auch noch ein Teil der Geschichte in Basel spielen wird.
Also, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht groß zusammenfassen, was im ersten Teil passiert ist. Die Zusammenfassung kommt gleich am Anfang nochmal. Und ansonsten, wie immer im Podcast, man kann einfach noch die Episode von letzter Woche hören, wenn man jetzt die verpasst haben sollte. Ich würde einfach sagen, viel Spaß beim zweiten Teil von Hunkeler und die Goldene Hand.
Genau, viel Spaß.
Peter Hunkeler, Kommissär des Kriminalkommissariats Basel, liegt im Solebad des Hotels Marina in Rheinfelden. Er ist krankgeschrieben, bis auf Weiteres, und soll seinen ledierten Rücken kurieren. Da treibt vor seinen Augen eine Leiche im Wasser. Das Kurhotel ist zum Schauplatz eines Mordes geworden. Beim Opfer handelt es sich um einen Basler Bürger, den prominenten Kunsthändler und Galeristen Roger Ries. Wer hat den reichen alten Mann im Bad erstochen? Für die zuständige Aargauer Kantonspolizei ist sofort klar, die Tat war ein Beziehungsdelikt unter Homosexuellen. Der mutmaßliche Täter heißt Rebsamen und war Ries' Begleiter. Er wird noch am Tatort verhaftet. Hunkelers Basler Kollegen, die ebenfalls in den Fall involviert sind, missbilligen dieses Vorgehen. Für sie kommen auch andere Täter in Frage. Zum Beispiel ein Hotelgast aus Tschechien, der am Tatort gesehen wurde, seitdem jedoch mitsamt seiner Begleiterin spurlos verschwunden ist. Bekannt ist nur sein Name, Slupetzky. Hunkeler ist an den Ermittlungen nicht beteiligt, und das ist ihm recht so. Dennoch macht er sich auf den Weg. Auf der Jurahöhe bei der Farnsburg stößt er auf Indianerfreunde. Er erkundet eine Wunschlinde und wird beinahe von einer Herde wilder Bisons überrannt. In der Rheinfelder Altstadt trifft Hunkeler die Stadtführerin Lisa Wulschläger. Lisa Wulschläger bewohnt ein altes Bauernhaus in Dossenbach auf der deutschen Seite des Rheins. Hunkeler besucht sie unangemeldet. Im Haus entdeckt er ein Altarbild, das möglicherweise in Rheinfelden gestohlen wurde. Zurück im Hotel Marina telefoniert Hunkeler mit seiner Freundin Hedwig, die Wellnessferien im Schwarzwald genießt. Dann erzählt ihm sein Aargauer Kollege Mauch von einem Foto aus dem Besitz des Mordopfers. Das Foto zeigt eine schwarze Hand, wie von einer Mumie.
Am anderen Morgen, es war Mittwoch, der 15. August, kam Hunkeler erst um 9 zum Frühstück. Er betrat den Speisesaal des Hotels Marina und bestellte eine Kanne Schwarztee mit kalter Milch. Dann setzte er sich zu Bertha Kunz, seiner Tischnachbarin.
Warum kommen Sie erst jetzt?
Weil ich so lange geschlafen habe.
Haben Sie nichts gehört?
Was soll ich gehört haben?
Den Knall, die Explosion?
Wie bitte?
Ja, es hat geknallt im Bahnhof drüben. Genau um 2.10 Uhr. Als ob ganz Rheinfelden in die Luft geflogen wäre. Ja. Wenn Sie Polizist sind, sollten Sie so etwas hören. Sie könnten ruhig etwas neugieriger sein.
Wie neugierig?
Sie sollten die Leute ausfragen. Mich zum Beispiel. Mich fragt kein Mensch.
Gut. Was haben Sie alles gesehen?
Ich habe gesehen, wie das Paar, das kein Liebespaar war, weggefahren ist.
Die ganze Wahrheit, bitte, Madame. Und nichts als die Wahrheit. Sie haben also vorgestern am Nachmittag der Tat den Tschechen mit seiner Begleiterin wegfahren sehen.
So ist es richtig. Das ist der richtige Ton.
Wann genau?
Das war kurz vor dem Schrei. Dem entsetzlichen Schrei des armen Jünglings im Bad.
Rebsamen, ja, ja. Und was haben Sie weitergesehen?
Ich habe einen beigen Mercedes aus dem Nebel auftauchen sehen, vom hinteren Parkplatz her. Die Frau saß am Steuer. Machen Sie kein Protokoll?
Nein, das kann ich im Kopf behalten. Weiter jetzt.
Dann ist der Mann herausgekommen. Er war sehr in Eile. Er trug ein dunkles Duppe auf dem Kopf. Er hatte eine dunkle Ledertasche in der Hand und er hat die Tasche trotz der Eile sehr sorgfältig getragen. Als ob etwas Kostbares drin gewesen wäre.
Hören Sie, Frau Kunz, wenn Sie jetzt nicht alles sagen, was Sie wissen, da lasse ich Sie einsperren, bei Wasser und Brot.
So ist es richtig, junger Mann. Ich weiß nämlich noch, was auf dem Mietwagen gestanden hat. Er war vom Taxidreier in Aftersteg.
Danke, das war's. Ich muss Sie bitten, sich weiterhin zur Verfügung zu halten.
Aber gern, Monsieur.
Hunkeler ging zum Bahnhof hinunter. Der Kiosk hatte geschlossen, der Rollladen war unten. Davor stand Regionalpolizist Leimgruber.
Schon wieder du. Wann haust du endlich ab in dein schwules Basel?
Aua, mein Rücken.
Im Ernst, es muss etwas geschehen in unserem Rheinfelden. Sonst sprengen die uns noch die Brücke in die Luft. Wir haben zwar noch keine Moschee, aber sie sind schon da, die Islamisten.
Wo hat's denn gekracht?
Hinten, bei den Schließfächern. Die sind alle hin. Hier beim Kiosk ist die große Scheibe zersplittert. Das war ein Riesenbums. Der hat dem ganzen Bahnhof gegolten.
Und der technische Dienst? Wo sind die?
Weggefahren. Sie haben gesagt, das Dynamit sei in die Fuge zwischen den Schließfächern 8 und 9 gequetscht und mit einer Zündschnur zur Explosion gebracht worden. In Nummer 8 sei eine Reisetasche mit Wäsche und solchen Dingen gewesen. In Nummer 9 nichts. Einfach leer, die Nummer 9. Das macht doch keinen Sinn. Da muss etwas dahinter stecken.
Stimmt. Vermutlich die islamische Weltverschwörung.
Als Hunkeler zum Hotel zurückging, schlug sein Handy an. Es war Frau Held von der Pforte im Waaghof. Sie teilte ihm mit, dass er von Staatsanwalt Sutter erwartet werde. Um 12.30 Uhr im Restaurant des Hotels Hilton. Hunkeler fuhr auf der Autobahn Richtung Basel. Er parkte vor dem Flussbad St. Johann und ging hinein.
Lufttemperatur 28 Grad, Wassertemperatur 19 Grad.
Er wollte ins Wasser. Er hatte es nötig, um seine Glieder zu besänftigen. Er wanderte den Treidelweg rheinaufwärts bis zum Hotel Drei Könige. Dort stieg er die Treppe hinunter und stellte sich bis zu den Hüften in den Fluss. Er ließ sich nach vorn fallen, tauchte ab und trieb bachab. Zurück im Badehaus setzte er sich an einen Tisch, trank einen Milchkaffee und las, was Hauser im Zürcher Boulevardblatt veröffentlicht hatte.
Apollo-Mord am Rheinknie. Roger Ries, so die Vermutung, war Kopf eines mafiösen Handels mit antiken Kunstschätzen. Basel gilt als Zentrum des internationalen Handels mit Raubkunst. Drehscheibe ist das Freilager im Gundeldinger Quartier. Roger Ries, ein stadtbekannter Homosexueller, hat sich auf altgriechische Apollo-Figuren spezialisiert. In seiner Galerie am St. Alban-Rheinweg hat er ein selten schönes Exemplar stehen, das der Werkstatt des Praxiteles zugeschrieben wird. Die Herkunft dieses Stücks ist äußerst unsicher. Das Werk, ein marmorner Torso, stand zum Verkauf. Wer sind die Hintermänner? Wer kämpft alles um Apoll? Durch wessen Hand musste Roger Ries sterben? Wir bleiben dran.
Um 12:30 betrat Hunkeler das Hilton-Restaurant. Sutter erhob sich.
Hunkeler, da sind Sie ja. Setzen Sie sich bitte.
Er überreichte ihm die Speisekarte.
Ein kleiner Snack vielleicht? Kalbsleber mit geschmorter Tomate und grünem Salat. Dazu ein Glas Rosé.
Hunkeler war das recht. Nach dem Salat kam Sutter zur Sache.
Sie sind ja eines unserer besten Pferde im Stall. Ich bin sehr froh, dass ich Sie im Kommissariat habe. Und das wissen Sie.
Ja.
Warum machen Sie denn so einen Blödsinn? Sie wissen doch, dass Sie auf deutschem Boden nichts verloren haben. Wenn sich diese Frau Wulschläger bei der deutschen Polizei beschwert, bekommen wir Riesenärger. Zudem sind Sie krankgeschrieben. Warum machen Sie sich nicht einfach eine schöne, geruhsame Zeit? Gleichsam als Einübung ins bevorstehende Rentenalter.
Weil ich mich langweilen würde. Das tue ich nicht gern.
Legen Sie sich in den warmen Pfuhl der Rheinfelder Natursohle und entspannen Sie sich.
Nicht, wenn eine Leiche drin schwimmt.
Aber Sie können doch nicht auf eigene Faust ermitteln. Das ist die Aufgabe des Aargauer Kollegen Mauch. Wenn er Sie fragt, dann ja, sonst nicht.
Wie ich erfahren habe, ist Mauch nur noch der Vornachverfahrensleiter. Die eigentliche Leitung hat eine Frau Riechner. Die setzt voll auf Rebsamen als Täter. Die versucht, den Mord als internes Problem der Basler Schwulenszene hinzustellen.
Wie wahr, wie wahr. Die ganze Schweiz gegen Basel.
Hunkeler schob sich ein Stück Leber in den Mund und ein Stück Tomate nach.
Eigentlich bin ich ja Aargauer.
Jetzt hören Sie endlich auf, mit Ihrer ländlichen Herkunft zu kokettieren. Sie sind hier längst eingemeindet. Sie gehören zu dieser Stadt.
Das heißt also, dass ich wieder ermitteln soll?
Ich bitte darum. Natürlich nur, wenn es Ihr Rücken erlaubt. Und bitte seien Sie vorsichtig. Ich will keine Beschwerde mehr hören.
Soll ich wieder an den Rapporten teilnehmen?
Gerne, ja. Und versuchen Sie, sich mit Madeurin zu vertragen. Übrigens, wenn ich mir die Frage erlauben darf, haben Sie schon etwas herausgefunden?
Mauch ist ebenfalls der Meinung, dass es nicht Rebsamen war.
Ja, wer denn?
Es kann sein, dass Hauser gar nicht so falsch liegt.
Um Gottes Willen, nein!
Am Nachmittag fuhr Hunkeler nach Deutschland hinüber. Nach Hausen, wo sich das Wiesental verengte, öffnete er die Seitenfenster und versuchte es wieder.
Ich bin die Christel von der Post. Tralalala, lalala, lalala, lalala. Verdammte Zigaretten.
Er nahm die Schachtel aus der Tasche und warf sie hinaus.
SWR4 Baden-Württemberg mit einem Warnhinweis, Vorsicht.
Kurz vor Todtnau bog er nach links ab, Richtung Notschrei hinauf.
Sichtbehinderungen durch Rauch.
Die Ortstafel von Aftersteg tauchte auf. Links war die Werkstatt vom Taxidreier.
Da sind wir daheim.
Hunkeler parkte und betrat das Büro.
Möchte Sie ein Auto mieten?
Nein, ich hätte ein paar Fragen.
Sind Sie Schweizer Polizist?
Nein, Privatdetektiv.
So.
Es handelt sich um ein Liebespaar, das durchgebrannt ist. Die Ehefrau des Mannes hat mich beauftragt, herauszufinden, was die beiden so treiben. Sie sollen letzte Woche hier einen Mercedes gemietet haben.
Wie ein Liebespaar haben die beiden eigentlich nicht ausgesehen.
Sie soll eine Tschechin sein, aus Prag.
So, so. Einfach davon gelaufen mit einer Tschechin.
Das scheint so.
Wie sieht sie aus?
Ziemlich hübsch. Ein paar Jahre jünger als er.
Und er?
Nicht groß, mit schwarzem Haar. Vielleicht trug er einen Schnauzbart, wenn er ihn nicht abrasiert hat.
Ein Schnauzbart hat er keinen gehabt. Aber übergroße Augenbrauen, das ist mir sofort aufgefallen. Es hat sich übrigens schon jemand erkundigt nach den beiden, telefonisch. Jemand von der Basler Polizei.
Aha.
Der hat nach einem Herr Slupetzky gefragt, aber der Mann hat einen anderen Namen angegeben, Ruschitzka. Er hat auch keine Vollglatze, wie der Herr aus Basel behauptet hat. Also, ich habe ihm nichts gesagt.
Sehr gut.
Mit der Polizei will die Ehefrau nichts zu tun haben.
Das verstehe ich. Die sind am letzten Donnerstag dahergekommen mit dem Bus. Sie haben vorgehabt, ein bisschen im Schwarzwald rumzufahren. Mhm. Am Montagmittag haben sie den Wagen wieder zurückgebracht. Mhm. Die wollten weiter mit dem Bus nach Freiburg. Aber ich habe den Bus wegfahren sehen. Die zwei waren nicht drin. Aha.
Der Wagen, den sie gemietet hatten, ist der noch da?
Nein, der ist längst wieder vermietet. Wir haben ja noch Hochsaison.
Was hatten Sie für Gepäck bei sich?
Ja, je eine Reisetasche und je ein kleiner Rucksack, wie üblich bei Touristen halt.
Und sonst ist Ihnen nichts aufgefallen?
Doch. Der Mann hat noch eine dunkle Ledertasche gehabt, gar nicht groß. Ich habe mich gefragt, was da wohl drin sein könnte. Komischerweise ist mir eine Urne eingefallen.
Was für eine Urne?
Ja, mit der Asch von einem Verstorbenen. Die Tasche war irgendwie feierlich. Der Mann hat sie sehr sorgfältig getragen.
Können Sie mir sagen, was das für eine Zahl ist?
Hunkeler zeigte auf einen kleinen Schlüssel. Der lag neben alten Zeitschriften auf einem Tischchen. Der Schlüssel hatte eine Nummer.
Ist das eine 6 oder eine 9?
Das kommt drauf an, wie sie halte. Ich würde sagen, 6.
Woher haben Sie ihn?
Der muss dem Mann aus der Tasche gefallen sein, draußen auf dem Vorplatz. Ich habe ihn aufgehoben. Warum?
Kann ich ihn haben?
Nein, nein, das geht nicht. Vielleicht kommen die zurück, um ihn abzuholen.
In Todtnauberg oben mietete sich Hunkeler im Hotel ein. Er rief Hedwig an, sprach auf den Beantworter.
Ich bin im Engel. Wie wär's um 20 Uhr neben dem Ofen?
Dann fuhr er hoch zum Ratschert. Er holte die Wanderschuhe aus dem Kofferraum und stieg hinauf durch den Wald. Oben auf dem Stübenvasen setzte er sich auf eine Bank. Er griff zu seinem Notizheft und schrieb hinein.
Erstens, es schaut aus wie ein Schwulenmord, ist aber wohl keiner. Zweitens, Slupetzky ist ein Profi. Profis bringen nur jemanden um, wenn es unbedingt sein muss. Drittens, woher hat die Stadtführerin Lisa Wulschläger das Bild in ihrer Stube? Ist es ein Teil des Lösl-Altars? Viertens, wer hat die Schließfächer im Bahnhof Rheinfelden gesprengt? Stammt der Schlüssel auf dem Tisch beim Taxidreier vom Schließfach 9? Fünftens, wenn dem so ist, hat Slupetzky das Schließfach 9 gemietet, um etwas zu verstecken. Jemand anders hat das Schließfach gesprengt, um das, was Slupetzky versteckt hat, herauszunehmen. Aber Slupetzky war schneller. Was hat Slupetzky versteckt? Sechstens, was ist mit der schwarzen Hand?
Hedwig saß bereits am Tisch bei der Ofenkunst, als Hunkeler den Wirtsraum betrat. Er wollte sie gleich umarmen, aber sie wehrte ab.
Erst will ich ein Stück Fleisch zwischen den Zähnen haben. Von Heublumen habe ich genug.
Darfst du denn das?
Ja klar, Ausnahmen sind immer gestattet.
Sie bestellten badisches Ochsenfleisch mit Meerrettich und Sauerkraut. Dazu eine Flasche Waldulmer aus der Ortenau.
Wie geht's deinem Rücken?
Der ist in Ordnung. Eine Herde Bisons hat ihn mir gesund getrommelt.
Wo gibt es hier Bisons?
Auf der Jurahöhe bei der Farnsburg. Sind einem Bauern durchgebrannt, jetzt rennen sie in der Gegend herum. Und du?
Ach, eine Zeit lang ist es gut, ein bisschen zu fasten. Man spürt den eigenen Körper wieder, besonders wenn man viel läuft. Aber lange würde ich das nicht ertragen. Schön, bist du da. Was ist eigentlich mit dieser Leiche im Bad? Ich habe davon gelesen. War es wirklich die internationale Kunstmafia?
Wenn ich das wüsste.
Du bist also wieder dabei.
Was soll ich sonst tun mit meiner Zeit?
Du kannst einfach nicht loslassen.
Nein. Kann ich nicht.
Oben im Zimmer schlüpften sie schnell unter die Decke.
Was ist los?
Du riechst.
Was?
Nur ein bisschen. Nach Heuwiese.
Oh, oh. Du, pass auf, du alter Mann.
Am nächsten Morgen stand Hunkeler zeitig auf.
Ich muss wieder.
Jetzt schon?
Ja, zurück nach Rheinfelden. Ins Marina.
Die Ermittlung, ich weiß.
Nein, ich habe mich zur Therapie angemeldet.
Ach.
Ja. Irgendwann muss ich ja vom Angebot des Hauses Gebrauch machen. Oder wie sonst soll ich meine Anwesenheit dort rechtfertigen?
Und für was hast du dich entschieden?
Shiatsu.
2 Stunden später betrat Hunkeler einen schneeweißen Raum, in dem nichts war als eine Liegematte. Die Therapeutin bat ihn, sich hinzulegen, auf den Bauch.
Was ist das für Musik?
Das sind Mantras from Tibet.
Aha.
Er spürte ihre Hände auf dem Rücken.
Oh, sind Sie wahnsinnig? Was machen Sie da?
Seien Sie ruhig. Sie sind verspannt. Sehr verspannt. Hier, rechts von der Wirbelsäule, haben Sie eine versteckte Trauer.
Ja, das ist normal. Jeder Mensch hat eine versteckte Trauer.
Stimmt. Aber man kann sie auch herauslassen. Man muss sie nicht unbedingt im Zentrum verstecken. Und... Sie sind voller Ehrgeiz. Sie wollen Erfolg haben. Und sie haben Erfolg. Nur, es macht sie krank.
Ja, macht sie krank.
Können sie sich nicht einfach hingeben?
Ja, fragt sich wem.
Dem Augenblick. Ihrem eigenen Wesen. Jetzt entspannen sie sich endlich.
Ja, ich versuch's ja.
Merken sie sich etwas. Ich bin stärker als Ihr Ehrgeiz. Schließen Sie die Augen.
Nach der Therapie setzte sich Hunkeler in den Kurpark und bestellte bei Frau Hausowa einen Cappuccino.
Danke.
Für was?
Dr. Neuschwander, dass er nichts mehr will von mir haben. Er lässt mich in Ruhe.
So.
Ich...
Ja?
Ich weiß noch etwas. Ich habe gehört etwas.
Was denn?
Am Sonntag, am Abend gegen 10 Uhr. Ich bin gegangen ins Bett. Es war ein Streit im Zimmer von Herrn Slupetzky. Die Frau hat gemacht lautes Geschrei, schrie wie ein Säge, sagt man so?
Ja, sicher. Erzählen Sie weiter.
Der Mann auch ist geworden laut. Dann, es hat jemand geklopft und ist gegangen hinein. Es war Dr. Neuschwander. Ich habe seine Stimme erkannt.
Haben Sie etwas verstanden?
Nicht viel. Die beiden haben gehabt Streit auf Tschechisch. Und der Dr. Neuschwander, ich konnte fast nicht hören.
Was haben Sie verstanden?
2 Namen. Dragon und Apollo. Ja, und Mülus. Ich glaube, Sie haben gemeint den Flughafen. Bitte sagen Sie der fremden Polizei, dass ich darf bleiben hier. Ja?
Hunkeler griff zum Zürcher Boulevardblatt und las, was Hauser geschrieben hatte.
Vor etwas mehr als 3 Jahren wurde auf Chalki, einer kleinen griechischen Insel bei Rhodos, der Torso eines Apollos aus der Werkstatt des Praxiteles ausgegraben. Ein Kunstwerk von unschätzbarem Wert. Dem Vernehmen nach stammt es aus dem Pythagorion auf Samos, wo es von den Johanniten gestohlen wurde. Stellen sich die dringlichen Fragen. Steht dieser marmorne Torso heute in der Galerie des ermordeten Rogeris in Basel? Ist er der Grund für die Ermordung? Auf welchen krummen Wegen hat sich der Basler Kunsthändler des Kunstwerks bemächtigt? Warum wurde Rogeris in der Szene der Dragon, der Drache genannt? Weil er in seiner Höhle gestohlene Schätze gehortet hat? Naja. Diese Fragen gehen ans Basler Kriminalkommissariat. Wir warten auf Antworten. Und wir bleiben dran.
Nachmittags um zwei wurde Hunkeler vom Handy aus dem Erholungsschlaf gerissen. Es war sein Aargauer Kollege Mauch.
Ja.
Störe ich?
Nein, nur bedingt. Was gibt's?
Heute Morgen um 10 ist im Zofinger Stadtmuseum eingebrochen worden. Du bist doch aus der Gegend.
Ja. Ich habe in Zofingen die Schule besucht.
Ja, dann weißt du vielleicht auch, dass man vor mehr als 20 Jahren unter dem Boden der Stadtkirche ein Grab mit dem Stifterpaar gefunden hat.
Ja, aus der Alemannenzeit. Eine wunderschöne Brosche aus Gold war auch dabei. Mhm. Wenn es mir recht ist, stammt sie aus der Lombardei. Warum?
Dieser Schmuck ist heute Morgen gestohlen worden.
Oh, aber der ist doch gesichert.
Ja, das hat offenbar nichts genützt. Ich bin mit Regionalpolizist Gerber um 17 Uhr im Zofinger Ochsen verabredet. Es wäre schön, wenn du auch kommen würdest.
Gut, ich werde da sein.
Hunkeler beschloss, zuerst einmal schwimmen zu gehen. Und zwar im kühlen Wasser des Rheins. Er fuhr zur Brücke hinunter und parkte in der Tiefgarage. Er nahm sein Badezeug mit und wanderte hinüber zum Burgstell. Hier zog er sich hinter einem Kastanienbaum um. Er hatte vor, mitten in den Rhein zu springen. Oben auf der Brücke kletterte er auf die steinerne Brüstung und schaute hinab.
Sie, tun Sie das nicht.
Was gibt's denn?
Das ist das St. Anna-Loch da unten. Da liegt die Glocke der Burgkapelle begraben. In über 30 Metern Tiefe, es ist die tiefste Stelle des ganzen Rheins. Was da hineinfällt, kommt nie mehr hoch.
Ach so, dann soll ich also nicht springen.
Auf keinen Fall. Da sind schon so viele hinabgezogen worden. Ganze Schiffe samt Besatzung, von denen ist keiner mehr aufgetaucht.
Danke für die Warnung.
Ach, man sollte hier schon längst eine Tafel hinhängen. Aber die tun das einfach nicht. Weiß der Gucker warum?
Wo kann man denn hier schwimmen?
Links vom Burgstell. Dort fließt der Rhein ruhig. Am besten beim Inserli, beim Sandstrand.
Hunkeler ging über das Burgstell und stieg dort hinunter. Er trieb im flachen Wasser, das hier fast still lag. Kühl, sanft, beruhigend. Kurz nach 17 Uhr betrat Hunkeler den Zofinger Ochsen, eine Genossenschaftsbeiz, geführt von jungen Leuten. Er setzte sich zu Mauch und Gerber, einem Polizisten in Zivil.
Wie konnte das geschehen? Das frage ich mich auch. Ich komme mir vor wie ein Haufen Dreck, auf den ein Hund geschissen hat. Ich habe einen Anruf bekommen, ein Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung bei dem Amtshäuschen. Da musste ich doch hinfahren.
Yeah.
Die beiden haben überhaupt keinen schlechten Eindruck gemacht. Sie waren nett und freundlich.
Also, bitte der Reihe nach.
Wir haben einen Anruf bekommen von einem Herrn Krivanek aus Prag. Das war vorgestern, Dienstag. Hm. Er hat gesagt, er arbeite für einen Verlag, der einen Bildband über frühe Alemannenfunde herausgeben wolle. Er würde Donnerstag früh um 9 herkommen, um unseren Alemannenschmuck zu fotografieren. Ich habe Freddy Stern von der Museumskommission informiert. Wir haben zugesagt. Herr Krivanek ist heute Morgen um 9 aufgetaucht in Begleitung einer Frau. Wir haben alle Sicherheitssysteme ausgeschaltet, auch die Bewegungsmelder. Wir haben den Panzerglasdeckel geöffnet und die beiden fotografieren lassen. Hm. Dann ist der Verkehrsunfall gemeldet worden. Als ich ins Museum zurückkam um 10:30, war die Vitrine leer. Freddy Stern lag daneben am Boden, gefesselt und geknebelt.
Hat denn niemand etwas gesehen?
Nein. Sie haben gesagt, Sie seien mit dem Zug angereist. Ich habe sogleich Alarm durchgegeben. Die Bahnhöfe der Umgebung sind überwacht worden, so gut das ging. Aber ich vermute, Sie waren mit einem Auto unterwegs.
Was hat der Schmuck für einen Wert? Der ist unbezahlbar. So etwas verkauft heute niemand mehr. Wie sahen die beiden denn aus?
Ganz gewöhnlich. Er hat Hochdeutsch geredet. Sie hat kein Wort gesagt. Das Einzige, was mir auffiel, waren seine dunklen Augenbrauen. Die haben irgendwie nicht zu seinem Gesicht gepasst. Die waren zu groß.
Sie hätten wenigstens den Haupteingang zusperren sollen, als ich ihn ausging.
Warum denn? Ich sperre doch niemanden ein.
Sie saßen eine Zeit lang schweigend da. Dann bestellte Mauch eine Flasche Würenlinger.
Wie geht es Rebsamen?
Nicht gut. Er ist im Hungerstreik. Wir haben ihn nach Aarau verlegt.
Und der jungen Assistentin, Barbara Riechner?
Auch nicht gut. Ich glaube, sie merkt, dass sie so nicht durchkommt. Ja. Rebsamens Messer ist sauber, definitiv. Andere Beweise gibt es keine. Sie hat nichts in der Hand.
Ja. Mauch nahm ein Foto aus der Tasche und legte es auf den Tisch. Hunkeler sah eine zierliche Menschenhand, die schwarz war vom Alter. Er betrachtete sie lange.
Was soll das?
Ich weiß es auch nicht.
Schaut aus wie eine Reliquie. Ist sie mumifiziert?
Vielleicht.
Sutter hat mich gebeten, wieder mitzumachen.
Ach so. Ich habe gehört, dass er sich bei der Chefredaktion der Boulevardzeitung beschwert hat. Es haben sich auch andere Basler beschwert. Valentin Burkhardt vom Kunstverein zum Beispiel. Sie haben mit einer Anzeige gedroht.
Logisch. Das lässt man sich in den Basler Kunstkreisen nicht gefallen.
Zum Wohl, Kollegen.
Zum Wohl, zum Wohl.
Am anderen Morgen, es war Freitag, der 17. August, hatte Hunkeler Mühe, seinem Bett zu entsteigen. Es schmerzte ihn nicht nur der Rücken, es schmerzten ihn auch Arme und Beine. Der Schmerz in der Lendengegend hatte sich offenbar verteilt über den ganzen Körper. Im Speisesaal erwartete ihn Bertha Kunz.
Ruhe. Lassen Sie mich erst zwei Tassen Tee trinken.
Haben Sie gestern die Boulevardzeitung gelesen?
Mm.
Und heute?
Ich komme ja nicht dazu, wenn Sie dauernd reden.
Hier, lesen Sie auf Seite 2. Die entschuldigen sich tatsächlich. Das hat es noch nie gegeben. Die müssen ganz schön die Hosen voll haben. Ich weiß auch warum.
Warum?
Wegen der Basler chemischen Industrie. Die hat gedroht, diese ganze Scheißzeitung aufzukaufen. Entschuldigung, aber ich habe selber Aktien. Die schnippen mit dem kleinen Finger und der Chefredakteur ist weg.
Hunkeler nahm die Zeitung. Auf Seite 3 war ein Apollo-Torso abgebildet. Daneben war eine knappe Erklärung des Präsidenten des Basler Kunstvereins, Valentin Burkhardt. Dieser Apollo sei keineswegs Raubgut. Er stamme auch nicht aus der Werkstatt des Praxiteles, sondern sei eine römische Kopie aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Aus der städtischen Sammlung von Perugia, vom rührigen Galeristen Roger Ries, rechtens erworben.
Der Apollo steht zum Verkauf. Einige Basler Mäzene sind im Moment daran, Geld zu sammeln, um das herrliche Stück für das Antikenmuseum zu erwerben.
Endlich kommt ein bisschen Leben in die Bude.
Natürlich. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen.
Ja, aber so warten Sie doch. Wir haben ja noch gar nicht richtig geredet miteinander.
Hunkeler betrat das Rathaus in der Rheinfelder Marktgasse, um noch einmal die Verklärung Christi anzuschauen. den schwebenden Christus, dessen eine Seite weggeschnitten worden war. Die linke Hand, die er wohl segnend ausgestreckt hatte, fehlte.
Ist es die Hand, die in das Bild hineingreift, das in der Dossenbacher Stube hängt? Könnte sein.
Rechts davon hatte jemand die Buchstaben LR in die Wand geritzt. Diese Buchstaben waren neu.
LR. Wie im Hohlraum der Wunschlinde. Wer zum Teufel ist denn dieser LR?
Da trat Wilhelm Reichlin vom Bauernhof der Stadtführerin Wullschläger aus der Tür.
Was tun denn Sie hier?
Das Bild anschauen. Schade, dass es beschädigt ist. Man müsste es restaurieren, oder was denken Sie? Haben Sie hier im Rathaus zu tun?
Ja. Warum? Ich arbeite an einer Dissertation über die Alemannengräber von Herten.
Interessant. Wo liegt Herten?
Gleich unterhalb von Rheinfelden am deutschen Ufer. Wir planen hier in der Salmeck drüben eine Ausstellung. Meine Dissertation soll zu dieser Ausstellung in Buchform erscheinen.
Wie schön. Kennen Sie den Alemannenschmuck aus Zofingen?
Ja, natürlich. Der ist ja gestern gestohlen worden.
Woher wissen Sie das?
Sie sind nicht schlecht. Aus der Zeitung natürlich. Oder meinen Sie, ich hätte ihn geklaut? Die sind selber schuld, die Zofinger. Das sind einmalige Stücke, so etwas gehört in ein modernes, einbruchssicheres Museum.
Dieser Schmuck würde eigentlich ganz gut in Ihre Ausstellung passen.
Nein, der gehört nach Zofingen. Wenn er denn wieder gefunden wird, was ich nicht glaube. Das waren Profis, die wollen ihn verkaufen.
Gibt es vergleichbare Fundstücke, die nach Rheinfelden gehören?
Ja, natürlich. Rheinfelden war ein politisch-kulturelles Zentrum damals. Wir hatten die erste Rheinbrücke am Oberrhein noch vor Basel. Wir hatten die Römerstadt Kaiseraugst. Wir sind daran, diese großartige Geschichte endlich aufzuarbeiten.
Das tönt ja hervorragend.
Ja. Es war Frau Held, die Hunkeler bat, um 17 Uhr im Waaghof zum Rapport zu erscheinen.
Gut. Ja, ich bin da. Was ist eigentlich mit dem Löselaltar? Die einzelnen Stücke scheinen tatsächlich in alle Winde verstreut zu sein.
Was wollen Sie eigentlich? Suchen Sie Streit mit mir?
Nein, warum denn? Ich habe in Ihrer Stube in Dossenbach ein Bild gesehen, das gut zu dieser Verklärung Christi hier passen könnte. Oder was meinen Sie? Vielleicht sollten wir zusammenspannen, anstatt uns zu bekriegen.
Gehen Sie mir aus dem Weg.
Zwei Stunden später stieg Hunkeler in Dossenbach aus dem Auto. Er wollte das Tipi-Zelt der Lisa Wullschläger sehen. Es stand unübersehbar hinter dem Hof im Hundsloch. Er ging den Hang hinunter, lautlos wie ein alter Indianer. Es war ein hohes, steiles Zelt. Der Eingang war geschlossen. Aber es gab einen Spalt, durch den er hineinschauen konnte. Er sah Lisa Wullschläger auf dem Boden knien. Nebenan schlief in einer Tragtasche Sonja Emanuela Lakota. In der Mitte stand der Riese Bigfoot, barfuß in Leggings mit geschlossenen Augen. Auf seine nackte Brust war das Haupt eines Bisons tätowiert. Hunkeler schaute gebannt zu. Dann zog er sich zurück. Als Hunkeler kurz vor 17 Uhr den Waaghof betrat, wäre er am liebsten gleich wieder geflüchtet. Die ganze Corona war da. Madörin, Lüdi und Haller, Dr. Riechner von der Gerichtsmedizin und Dr. Deville vom Technischen Dienst. Als Gast war anwesend Oberstleutnant Hartmeier aus Aarau. Staatsanwalt Suter begrüßte ihn.
Ich freue mich, dass Sie trotz gewisser Divergenzen den Weg zu uns gefunden haben. Bitte, Sie haben das Wort.
Danke.
Ja, als übergeordnete Aufsicht der Verfahrensleitung habe ich die Pflicht und Schuldigkeit, das Verfahren zielstrebig zu Ende zu führen. Ich warne allerdings vor allen wilden Spekulationen, wie sie in einer gewissen Presse ausgebreitet worden sind. Ein Schwulen- und Sexualdelikt hat stets sehr viel Explosivkraft. Die Polizei hingegen muss sich an die Fakten halten. Ja, und die sehen aus wie folgt. Der Stoß mit dem Messer ist mit sehr großer Kraft geführt worden. Nur so ist es möglich gewesen, die Nackenwirbel zu durchtrennen. Es kommt also nur ein kräftiger Mann als Täter in Frage. Einer, der in größter Erregung gehandelt haben muss. Das Verwünschte an der Geschichte ist jedoch, dass kaum Indizien vorhanden sind. Im Schwimmbecken ist nichts Brauchbares zum Vorschein gekommen. Eindeutige Zeugenaussagen gibt es keine. Es hat niemand etwas Genaues gesehen. Im Grunde können alle, die anwesend gewesen sind, als Täter in Frage kommen. Ja, auch Kommissar Hunkeler zum Beispiel. Es gibt bloß zwei Indizien. Erstens die Liebe des Opfers zu Rebsamen, zweitens Rebsamens Messer. Es ist zwar nicht einwandfrei bewiesen, dass die Wunde im Nacken des Opfers von diesem Messer her stammt. Es ist aber auch nicht auszuschließen. Ja, es sind auch keine eindeutigen Spuren an diesem Messer festgestellt worden. Im Grunde tappen wir im Dunkeln. Wir versuchen mit einigem Nachdruck, im erlaubten Rahmen natürlich, von Rebsamen ein Geständnis zu erhalten. Der ist jetzt ja leider in den Hungerstreik getreten. Ich selbst erwarte demnächst ein Geständnis von ihm. Somit wäre der Fall dann ja gelöst. Bitte, Herr Lüdi, Sie haben eine Frage.
Wer hat denn jetzt die Verfahrensleitung? Frau Riechner oder Herr Mauch? Mauch ist doch ein erfahrener Mann.
Das stimmt, aber vielleicht ist er eine Spur zu erfahren. Es gibt schlicht keinen Grund, einen schwulen Mord auszuschließen.
Tja, natürlich, so ist das. Die Homosexuellen werden immer noch diskriminiert. Den Homosexuellen traut man von vornherein jede schlimme Tat zu.
Ich verwahre mich gegen den Vorwurf, jemanden zu diskriminieren, Herr Lüdi.
Wie auch immer, verehrter Kollege, ich finde Ihre Darlegungen sehr einseitig. Man darf nicht a priori einen Verdacht hegen. Man muss bis zum Schluss nach allen Seiten neugierig und offen bleiben.
Was meinen Sie damit?
Genau das, was ich gesagt habe.
Sie wollen sagen, die Aargauer Polizei ermittelt einseitig?
Wenn Sie es so verstanden haben, kann Sie niemand daran hindern.
Ach, das ist eine Schweinerei!
Nein, die Einseitigkeit der Aargauer Kantonspolizei ist eine Schweinerei.
Madörin, der bis jetzt in geduckter Lauerstellung dagesessen hatte, ergriff das Wort.
Ich bin dem Umfeld von Opfer und Täter nachgegangen. Beide haben einen sehr bewegten Lebenslauf hinter sich. Insbesondere Rebsamen ist heroinabhängig gewesen, ein Strichjunge der übelsten Art.
Genau daraus hat ihn Ries herausgeholt. Der bringt doch den Ries nicht um.
Roger Ries selber wird der Drache genannt. Und warum? Weil er seine Liebschaften mit seinem Feuer verbrennt. Ich habe mich in der Szene umgehört. Er gilt als äußerst brutaler Liebhaber mit gewaltiger Potenz. Er scheint einen ganzen Harem um sich geschart zu haben. Die Dragon's Guard. Ihr Stammlokal ist das Mykonos im Kleinbasel drüben. Junge Burschen, die schwarze Kapuzenblusen tragen. Sie haben alle den gleichen Adler auf die Oberarme tätowiert. Die beiden Gestalten, die in der Nacht auf Dienstag vor dem Marina die weißen Gladiolen niedergelegt haben, gehören zu ihnen. Ich erinnere daran, dass sie Rache für Dragon geschworen haben. Ich vermute, dass da eine gehörige Portion krimineller Energie dahinter steckt.
Interessant. Also eine neue Option? Ja,
durchaus. Diese Burschen üben sich in fernöstlichen Kampftechniken. In Karate zum Beispiel. Rebsamen ist einer von ihnen. Es ist unerhört schwierig, in diese Kreise einzudringen. Aber sicher ist, dass es schwule Seilschaften quer durch die Institutionen gibt. Vor allem auch im Bereich der Kunst. Diese Connections wirken im Geheimen.
Mir ist übel.
Herr Lüdi!
Das ist ja eine ausgewachsene Verschwörungstheorie, die Sie da entwickeln, Madörin. Ich bitte Sie, Ihre Fantasie zu zügeln. Wie Sie wissen, ist Basel eine liberale Stadt, in der geschlechtliche Neigungen keine Rolle spielen.
Ich habe überhaupt nichts gegen Schwule.
Das gehört nicht hierher.
Ja, interessant ist es schon, was Herr Madürin sagt.
Warum heißt Dr. Valentin Burkhardt in der Szene Apollo?
Auch das gehört nicht hierher.
Was ist mit diesem Apollo in der Galerie Ries? Sie wird rund um die Uhr bewacht von der Dragon's Guard. Sie machen das sehr geschickt, sodass es kaum auffällt. Warum tun Sie das? Was befürchten Sie?
Ich bin vor einigen Jahren auf der Insel Mykonos gewesen. Ich war auch auf Delos. Es ist unglaublich, wie die Homos dort ihren Apollo-Kult zelebrieren. Mehr will ich dazu nicht sagen. Aber könnte es nicht sein, dass in diesem Kult das Geheimnis des Marina-Mordes versteckt liegt? Dass es in der Tat ein schwulen Mord ist?
Hunkeler verließ den Raum und ging in sein Büro. Dort setzte er sich auf seinen Stuhl. Er kippte ihn nach hinten und stellte die Füße gegen die Kante des Pultes. So verharrte er mehrere Minuten.
Ja?
Es war Lüdi. Er war noch immer aschfahl.
Komm rein, setz dich. Und nimm's nicht zu schwer.
Ich ertrage den Kerl nicht mehr. Immer die Schwulen. Wir tun noch niemandem etwas zuleide.
Madürin ist ein Arschloch, das wissen alle. So, und jetzt gehen wir ins Restaurant Kunsthalle und essen einen Ludemeer.
Sie setzten sich an einen festlich gedeckten Tisch. Die weißen Gladiolen inmitten des Raumes verbreiteten den Duft betörender Vergänglichkeit. Zwei Tische weiter hinten saß Dr. Valentin Burkhardt mit einem Gast.
Ich brauche dich, unbedingt. Ich komme ohne dich nicht zurecht. Mit wem soll ich sonst zusammenarbeiten?
Ich weiß, ich helfe dir gern.
Ich habe bis jetzt Folgendes. Der Tscheche, nennen wir ihn Herrn Slupetzky, hat eine braune Ledertasche bei sich, in der sich etwas Kostbares befindet, das er wohl verkaufen will. Möglicherweise ist es ein Kunstgegenstand.
Warum nimmst du das an?
Weil er gemeinsam mit Ries und Burkhardt im Marina übernachtet hat. Das kann kein Zufall sein.
Stimmt, einverstanden.
Zudem ist diese Woche im Zofinger Stadtmuseum eingebrochen worden. Mhm. Es ist wertvoller Alemannenschmuck gestohlen worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es Slupetzky. Der hat nämlich ein Problem. Er hat keine Augenbrauen. Folglich trägt er künstliche Brauen. Und das fällt auf.
Da, schau.
Ja, Slupetzky ist ein Profi. Er wird in den nächsten Tagen weitere Einbrüche machen. Und zwar nicht in großen städtischen Museen, das ist ihm zu gefährlich, sondern in abgelegenen kleinen. Darauf müssen wir achten.
Gut.
Es gibt einen zweiten Kreis, der mich interessiert. Aber das ist bloß eine Ahnung, sicher bin ich nicht. Es sind junge Leute in der Umgebung von Rheinfelden, eine Art Heimatbund. Die scheinen von der Vergangenheit zu träumen. Ein seltsames Gemisch von indianischer Magie, Alemannentum und mystischem Mittelalter. Ich sehe da nicht ganz durch. Eigenartigerweise ist oben auf der Farnsburg eine Herde Bisons an mir vorbeigeprescht. Ich habe meinen Augen nicht getraut.
Ja, ich weiß, 9 Stück. Sie haben sie abgeschossen.
Woher weißt du das?
Ich habe es heute Morgen in der Basel Landschaftlichen gelesen.
Eine Frau auf dem Farnsburger Hof oben hat ein eigenartiges Amulett getragen. Es sah aus wie ein mumifizierter Finger.
Ja, wie ein Daumen?
Nein, wie ein Zeigefinger.
Aha. Es könnte indianischen Ursprungs sein. Die Lakota haben das gemacht. Sie haben den toten Soldaten den Zeigefinger abgeschnitten, mit dem diese den Abzugbügel bedient hatten. Später sind solche Finger aus Tierhaut hergestellt worden. Sie werden heute noch verkauft.
Ach so?
Ja, ich habe das in einem Reservat gesehen.
In Dossenbach, in einem alten Bauernhaus, haben sie ein Tipi-Zelt aufgebaut. Ein 2-Meter-Mann, der einen Bisonkopf auf die Brust tätowiert hat, tanzt dort mit Rasseln. Sein Name ist Bigfoot.
Bigfoot war der letzte große Indianerhäuptling, der den Soldaten einen richtigen Kampf geliefert hat. Er ist dabei erschossen worden, aber was haben diese Leute mit Roger Ries zu tun?
Das weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nichts Genaues. Zum Wohl, meine Herren.
Zum Wohl.
Mit wem sitzt eigentlich Dr. Burkhardt da hinten zusammen?
Mit einem Museumsdirektor aus Pennsylvania. Er interessiert sich für den Apollo.
Wer ist denn der Rechtsnachfolger von Ries?
Eine Frau Higgins aus Schottland. Sie war über 30 Jahre seine rechte Hand.
Ist sie die Erbin?
Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, er hat ja den Apollo vermacht.
Woher weißt du das?
Das weiß man in unseren Kreisen.
Kurz nach 11 betrat Hunkeler das Milchhüsli an der Missionsstraße unweit seiner Wohnung. Es war die übliche Kundschaft da, Rentner und Arbeitslose. Er setzte sich an die Bartheke und bestellte bei Milena ein Bier. Gegen 12 kam Hauser herein. Er hatte schon einigen Alkohol intus, aber er hielt sich wacker auf den Beinen.
Hey, was machst du denn hier? Trinkst du einen Grappa mit mir?
Nein, danke. Ich bleibe beim Bier.
Gut. Zwei Bier. Bist du dienstlich hier? Oder ist dir die Hedwig weggelaufen?
Weder noch. Ich bin krank geschrieben.
Ach so. Ich dachte, du kannst mir vielleicht etwas über Roger Ries erzählen.
Über Roger Ries weiß ich nichts.
Niemand weiß etwas über Roger Ries. Kein Vögelchen. Von hier bis Babylon. Und doch zwitschern es alle von den Dächern.
Was zwitschern sie?
Dass sie den Hauser hinausgeschmissen haben aus der Zeitung. Einfach auf die Straße gestellt. Soll ich mich etwa zu denen da drüben setzen? Mich volllaufen lassen?
Warum nicht? Das kann ganz angenehm sein.
Nein, das macht der Hauser nicht. Diesen Gefallen macht der Hauser den schnellen Zürcher Bubis nicht. Er recherchiert weiter auf eigene Rechnung und er findet etwas heraus. Weißt du wirklich nichts?
Ich weiß das, was ich in deiner Zeitung gelesen habe. Das ist beste Ferienlektüre.
Ja, siehst du. Selbst Kommissär Hunkeler liest meine Geschichte, weil Kommissär Hunkeler weiß, dass sie stimmt.
Woher hast du sie? Du hast sie doch nicht einfach erfunden.
Was heißt hier erfunden? Das heißt, jedes Wort wahr. Ich bin letztes Jahr auf Rhodos gewesen, weil ich etwas über die Johanniter machen wollte. Ich bin nämlich in einer ehemaligen Johanniterkommende zur Schule gegangen. In Hitzkirch. Ich kenne diese Räuberbande persönlich. Von Rhodos aus bin ich zur kleinen Insel Chalki hinübergefahren. Das ist ein Paradies. Die haben mir von Apollo erzählt. Einem Männertorso aus bläulichem Marmor, den sie oben auf der Burg aus einem Keller geholt haben. Die sind geklaut worden. Vor 2 Jahren war das ungefähr. Einfach verschwunden. Aber der Hauser hat sich erkundigt. Der hat sich auf den Weg gemacht. Rhodos, Malta, Sizilien, die alte Piratenroute, dann ab nach Genf. Dort war Ende der Fahnenstange.
Und wie bist du auf Roger Ries gekommen?
Auf die einfachste Art der Welt. Ich bin zur Galerie am St. Alban Rheinweg gefahren, habe fotografiert und Frau Higgins kondoliert. Eine zückende Dame, übrigens genauso falsch und hinterhältig wie Ries. Sie hat mir ein bisschen vorgeweint und hat mich eingeladen zu einem Tee. Und was sieht mein Auge im Nebenzimmer? Den Apollo-Torso aus Chalki. Ich habe ihn sofort erkannt. Weißt du warum?
Nein.
Kopf und Arme sind weg, auch Unterschenkel und Penis. Aber die Fischer von Chalki haben ihrem Apollo ein X in die linke Hinterbacke geritzt. Ein griechisches Chi. So haben sie ihn gekennzeichnet, das haben sie mir erzählt. Und was sieht der Hauser auf der linken Arschbacke? Ein großes X. Ich habe es fotografiert.
Das könnte auch Zufall sein.
Wie bitte? Ein erfahrener Kommissär redet von Zufall. Da muss ein Rotz lachen, du. Etwas will ich dir sagen, Kollege. Den Hauser wirft man nicht ungestraft hinaus. Der Hauser rächt sich. Der Hauser weiß etwas, was sonst niemand weiß.
Hunkeler und die goldene Hand von Hans-Jörg Schneider, der zweite Teil. mit Ueli Jecki als Hunkeler, Peter Knerr als Erzähler und wie schon gesagt, alle Mitwirkenden dann am Ende des vierten Teils gebündelt und deutlich. Musik kommt von Domenico Ferrari, Hörspielfassung hat Helmut Peschina erstellt, Tontechnik Ueli Kahlen, Regie Reto Ott und das Ganze ist eine Produktion von 2009, natürlich von SRF. Mhm. Wolfram, weißt du, was mir gut gefällt und was sich so wahnsinnig organisch ergibt?
Sag mal.
Dass man so viele Fäden und Punkte und Facetten in einer Geschichte hat. Also du hast sowohl städtisches und ländliches Milieu, du hast jetzt bist du irgendwie in der griechischen Antike mit den Kunstfiguren und auf der anderen Seite bei den Führungen durch das Mittelalter mit den historischen Kirchen und sowas, was mich eigentlich nicht so sehr interessiert, aber da habe ich zum Beispiel, selbst dort habe ich sehr gerne zugehört.
Ja.
Und du hast so die mondäne Basler Stadtgesellschaft mit dem Kunstverein und auf der anderen Seite ländliche Aussteiger, die sich da irgendwie, und das verwebt sich wahnsinnig gut.
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch echt, ich finde bei dem Ding, der Kriminalfall ist ja echt schon spannend und gut, aber man merkt jetzt wirklich, dass es halt neben dem reinen Kriminalfall einfach noch so viel mehr. Es ist halt wirklich eigentlich eine ganze Welt mit ganz vielen Sachen, die da reingepackt wird und doch wirklich, wir diskutieren ja ganz viel, wenn wir Hörspiele machen, wie lang darf sowas werden, wie viele Teile macht man? Macht man 50 Minuten, macht man zweimal? Und ich finde jetzt wirklich, dass nochmal vier Teile wirklich völlig berechtigt und echt nicht zu viel. Wie du schon gesagt hast, du hast sie sogar in einem Stück gehört, wird dem Stoff sehr gerecht, dass sich der Reto da, unser Regisseurkollege Reto Ott, so viel Zeit genommen hat, um wirklich vier Teile zu produzieren, finde ich, oder?
Absolut.
Man möchte keine Minute missen.
Also das macht dann auch die Kombi aus, aber es ist auch so geschrieben, dass ich wirklich langsam an die Hand genommen werde und Punkt für Punkt, ich werde nicht überfallen mit all diesen Figuren und Welten, sondern ich werde wirklich da weitergeführt. Das eine taucht bei dem anderen auf. Also ich finde das sehr, sehr geschickt gebaut und so von der Umsetzung wahnsinnig gut zum Folgen. Nee, ja, hab da große Freude dran.
Super. Nächste Woche gibt es den dritten
Richtig.
Teil.
Richtig.
Da tauchen wir in eine neue Welt. Nein, eigentlich ganz konkret, wir tauchen in den Rhein ein, ne?
Ja.
Nicht nur in eine
ja,
neue Welt.
Genau.
Ganz
das
konkret.
Mehr in Basel und so, genau.
Ich würde sagen, bis dahin.
Wünschen wir euch eine gute Zeit, was auch immer, wie auch immer ihr die Tage überbrückt.
Genau. Und bis dahin.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Zum dritten Teil. Tschüss.